Es sind einige Fragen eingegangen.
Die eine möchte ich jetzt vorweg beantworten. Die anderen kommen heute Abend dran, sowieso. Die eine Frage lautet, es ist ein Gott. Dieses nimmt Bezug auf, was ich gestern oder heute schon einmal sagte. Es ist ein Gott. Wird Ende aller Zeiten nur noch Jesus Christus sein? Weil ich gesagt hatte, Jesus ist der Gott des Alten Testamentes. Wenn wir lesen, dass ihm alle Macht gegeben wird, davon lesen wir ja am Ende des Matthäus-Evangeliums. Mir ist gegeben alle Macht, alle Regierungsgewalt im Himmel und auf der Erde. Nein, es bleibt dabei, dass wir, es ist ein Gott, ja, aber es bleibt bei der Dreieinigkeit, die wird nicht verwandelt, die Dreieinigkeit gehört zu den ewigen Eigenschaften Gottes. Wenn Jesus in die Welt kommt, bleibt er der Gott, der er war. Aber er verzichtet auf die Ausübung einiger seiner Eigenschaften. Aber er bleibt im Wesen, was er war und ist es heute noch. Das ist für uns schwer zu verstehen. Aber der eine Gott ist drei in einem. Es ist nicht so, dass wir drei Götter haben, nicht einmal drei Personen in dem Sinne, wie wir von unter uns von Personen sprechen. Wir sprechen schon von Personen bei Gott, aber in einem anderen Sinne als bei uns. Sie sind nicht so stark zu unterscheiden wie bei uns. Sie sind im Grunde ein Gott. Im alten Judentum kannte man auch die Dreieinigkeit. Sie war herauszulesen aus dem Alten Testament. Und man hat sich Gedanken darüber gemacht. Und dann hat man das Bild einer Pflanze gebraucht mit drei Geschossen. Ein Stamm mit drei kleinen Ästchen, Zweigen. Ein Gott, aber er offenbart sich in drei Formen und in drei gleichzeitigen Formen. Bei der Taufe von Jesus haben wir alle drei zum Beispiel zur gleichen Zeit da. Der Vater im Himmel und er ruft, er spricht, Jesus, die zweite Person ist beim Wasser und der Heilige Geist ist dazwischen, kommt vom Himmel auf den Herrn Jesus. Es sind also drei, aber sie sind im Wesen eins, das heißt miteinander verwachsen oder miteinander eine große Person. Wir können das uns schlecht vorstellen, weil wir normalerweise für das Verständnis einer Angelegenheit ein Muster oder ein Beispiel benötigen. Wir können zwar theoretisch denken, aber um etwas wirklich zu erfassen, brauchen wir ein Bild oder ein Exemplar. Und es gibt kein Exemplar, das heißt noch ein zweites. Die Dreieinigkeit ist einmalig. Es gibt zwar Analogien in der Natur und so weiter, aber sie genügen immer noch nicht, um wirklich die Dreieinigkeit zu verstehen. Deshalb ist es so schwer. Wir nehmen sie an als Lehre, weil die Heilige Schrift, die sonst zuverlässig ist, dieses bezeugt. Und dann haben wir keinen Grund, weil die Heilige Schrift sonst immer zuverlässig ist, diese Information, die wir nicht nachprüfen können, anzunehmen. Jesus Christus ist insofern Gott des Alten Testamentes, als er zu dem Gott, dem dreieinigen Gott des Alten Testamentes gehört. Vielleicht interessiert Sie noch eine Bibelstelle, gerade aus dem Alten Testament, aus Jesaja 48, glaube ich, dürfte es sein. Vielleicht wollen Sie, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, mit aufschlagen. Jesaja 48, nicht alle Theologen würden mit mir da übereinstimmen, aber wenn man sich den Text hier anschaut, dann hat man eigentlich keinen Grund, ihn auseinander zu dividieren. Der Text ist ein fließender Text. Und wenn man das beachtet, ab Vers 12 heißt es folgendermaßen, höre auf mich. Wenn wir ein Pronomen haben, müssen wir Acht geben auf die Person oder Sache, wofür das Pronomen steht. Ein Pronomen sagt ja in sich nichts, praktisch nichts. Es kann zu vielseitig benutzt werden. Wenn ich er sage, fragen Sie sich, welcher er? Sie, welche sie? Das muss dann jeweils speziell noch identifiziert werden. Wir treffen hier ein Pronomen an, höre auf mich, Jakob, und jetzt müssen wir erfahren aus dem Zusammenhang, wer ist dieser mich? Wer spricht hier? Und du, Israel, mein Gerufener, ich bin derselbe. Immer noch wissen wir nicht, wenn wir sonst nicht den Zusammenhang hätten. Ich bin der Erste. Aha, jetzt kommt ein Clou, ja? Jetzt kommt ein Wink. Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet. Es ist also der Schöpfer, der hier spricht. Ich lege Wert darauf, weil gerade das es ist, worauf es später ankommt, wenn wir gleich zu dem Vers kommen. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen rief, standen sie allzumal da. Er sprach, und es war wie in 1. Mose 1. Versammelt euch, ihr alle, und hört. Welcher unter ihnen hat solches verkündet? Er, den Jahwe liebt, der wird seinen Willen an Babel vollstrecken und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Ich habe es gesagt. Ich habe ihn auch gerufen und ihn hergebracht, und sein Weg wird gelingen. Naht zu mir und hört solches. Nicht im Verborgenen habe ich von Anfang an geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und der Vers ist noch nicht zu Ende. Das heißt, im Fluss, jetzt kommt die entscheidende Aussage. Am Schluss des 16. Verses. Bis dahin ein Guss, und Vers 16 ist noch nicht zu Ende. Der Satz ist auch nicht zu Ende. Es heißt dann, lassen Sie mich Vers 16 noch einmal lesen, naht zu mir und hört solches, nicht im Verborgenen habe ich von Anfang an geredet, seitdem es geschehen ist, bin ich der Schöpfer, Jahwe, da, und nun hat mich gesandt der Herr, Jahwe, und sein Geist. Wer spricht? Der Schöpfer. Der Schöpfer sagt, jemand hätte ihn gesandt. Und der, der den Schöpfer sendet, ist der Herr Adonai, ein Wort für Gott. Und dieser Herr ist Jahwe. Der heißt hier Jahwe. Und der Geist von Jahwe hat ihn gesandt. Zwei senden den Schöpfer. Interessant. Wir haben also im Alten Testament schon einen dreieinigen Gott. Einen dreieinigen Gott, der auch in der Schöpfung als solcher dort tätig war. Das Neue Testament eröffnet uns, dass Gott alles durch seinen Sohn geschaffen hat. Durch das Wort. Der Sohn ist das Wort. Und es ist anzunehmen, wenn in 1. Mose 1 es heißt, Gott sprach, dass es dann Jesus war. Und wenn es heißt, der Heilige Geist schwebte über den Wassern, dass der Heilige Geist die kreative Kraft war, durch welche das Wort von Jesus jetzt ausgeführt wurde. Jeder hat offenbar seinen Teil daran gehabt. Das sind so einige weitere Bemerkungen zu dieser Frage. Vielleicht hilft das. Also, Gott bleibt Dreieinigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, und es wird auch am Ende so sein. Jesus ist der Gott des Alten Testamentes in dem Sinne, dass er einer dieser drei ist, der auch dort im Alten Testament zu finden ist. Paulus sagt ja, der Fels, der bei Israel voranging, beziehungsweise Israel begleitete, war Christus. Das heißt, er gehört zu diesem dreieinigen Gott, der Israel aus Ägypten führte. Die anderen Fragen, wie ich sagte, kommen ran im Verlauf des heutigen Abends. Bevor ich zu den praktischen Fragen komme, die ich gestern Abend andeutete, lassen Sie mich noch etwas Wesentliches ergänzen zu dem von heute Morgen. Wir sprachen von Voraussetzungen für erhörliches Beten. Und es ist eine längere Liste. Ich habe nicht alle Eigenschaften erhörlichen Betens erwähnt. Es wäre da viel zu nennen und Sie könnten Ihre eigene Liste machen aus Ihrem Bibellesen. Was gehört dazu, dass man so betet, wie Gott es wünscht und so dass er uns erhören kann? Es sind noch zwei Eigenschaften, die ich meinte erwähnen zu müssen, auf die wir eigentlich in so einer Besprechung nicht verzichten könnten. Die eine Eigenschaft heißt Vergebung. Das heißt, ich muss bereit sein zu vergeben und ich selbst brauche Vergebung. Ich habe schon gesagt, gestern Abend, wenn wir vom Grund des Gebets gesprochen haben, wer beten will, sollte eigentlich mit Jesus Christus selbst in Verbindung stehen. Nun kann natürlich die Frage aufkommen, darf ein Nichtchrist denn nicht beten, beziehungsweise auch kleine Kinder, die noch keine Bekehrung erleben konnten, darf man ihnen das Beten beibringen? Natürlich, sie sind im Heranwachsen, das darf man schon. Das gehört zur Erziehung. Auch ein Nichtchrist darf ruhig beten, wenn er will. Er darf den Namen des Herrn anrufen. Es wird ihm nicht viel helfen, es sei denn, er bereit ist, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann sollte er das Gebet des Zöllners beten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Aber solange er nicht bereit ist, solange er Gott Widerstand leistet, denn er will nicht über Jesus zu Gott finden, wenn er dann sehr fleißig und fromm betet, ist er zwar religiös, aber es macht bei Gott keinen Eindruck. Ja. Deshalb, davon sprachen wir. Er muss bereit sein, als Schuldner vor Gott zu stehen, als jemand, der Gottes Gesetz von Anfang bis Ende verbrochen hat, nicht eingehalten hat. Und er muss bereit sein, seine Schuld vor Gott einzugestehen und Jesus Christus als einzige Lösung für seine Schuld anzunehmen. Wenn er da unten durchgeht, dann wird er aufgefangen, von Jesus angenommen. Und dann entsteht eine Beziehung, eine Gemeinschaft, wo Gott ihn erreichen kann mit seinem Wort und er zu Gott reden kann im Gebet. Diese Grundlage muss da sein. Er braucht Vergebung, aber er muss dann auch bereit sein zu vergeben. Das ist auch sehr wichtig. Lassen Sie mich nun einige Stellen lesen, desbezüglich Matthäus 5. Matthäus 5, dort Vers 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dort eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. In diesen zwei Versen, haben wir eigentlich noch nicht den Gedanken des Vergebens, sondern der Versöhnung, wenn man an einer Stelle schuldig wurde. Ich glaube nicht, dass was Jesus hier sagt, Folgendes bedeutet. Wenn man merkt oder in Erinnerung ruft, dass jemand etwas unnötigerweise gegen mich hat, das kommt ja auch oft vor. Wir stellen fest, jemand hat etwas gegen uns. Meine Frau hat kürzlich etwas gesagt im Humor am Tisch in der Bibelschule. Und am Freitag, als wir wegfuhren, hat sie festgestellt, dass ein Mädchen ihr das übel genommen hatte. Sie hatte keine Ahnung davon. Aber dabei kam es raus. Sie hatte das nicht als einen humorvollen Satz verstanden und sie hatte das ernst genommen und hatte es gegen meine Frau, wie sagt man?
Sie hat es gegen sie gehalten.
Ja. Und das war natürlich. In einem gewissen Sinne könnte man sagen, man sollte vorsichtig sein, wie man spricht, das ist klar. Aber auf der anderen Seite war es auch unnötig, ihr das vorzuhalten. Aber in diesem Fall, glaube ich, handelt es sich darum, wenn man merkt, ich habe in der Tat mich verschuldet bei jemand und er hat Grund, etwas gegen mich zu haben. Ja. dann sollte ich also mich versöhnen. Ich sollte meine Schuld bekennen. Es hat keinen Sinn, sagt Jesus, jetzt weiter Gottesdienst zu tun, als ob nichts da wäre. Der erste Gottesdienst ist jetzt, das in Ordnung zu bringen. Ja? Lass die Sache jetzt. Tu nicht, als ob du mit Gott versöhnt wärst. Du bringst ja eine Gabe, um Gott zu dienen. Das ist dein erster Gottesdienst, dich dort mit ihm zu versöhnen. Es ist sehr wichtig, dass wir alles in Ordnung bringen, wenn Gott und der Heilige Geist uns etwas in Erinnerung ruft. In Kapitel 14 dieses selben Verses, das wird 24 gewesen sein, ich habe mich verschrieben. Kapitel 6, 14 und 15. Kapitel 6, 14 und 15, nachdem unser Vater, heißt es, denn, als Begründung, wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Wir müssen bereit sein zu vergeben. Ich bete manchmal, Herr, hilf mir, so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Und vergib du mir. Ja? Das heißt, hilf mir, vergib du mir, aber hilf mir dann auch anderen so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Wir sollten beides bitten. Diese Verse schließen sich an das Vaterunser an, wo Jesus uns lehrt zu beten. Ich musste im Herbst, im September beim DCTB, Deutschen Christlichen Technikerbund, vor den Studenten, die haben da jedes Jahr so eine Kurzbibelschule, sehr gute Sache. Und da hatte ich dieses Jahr über das Vaterunser zu sprechen. Und da war mir etwas wichtig geworden. Da heißt es, wir haben ja das Vaterunser in drei Teile. Zuerst die Bitten, die Gott in erster Linie interessieren oder angehen. Und dann die Bitten, die uns besonders angehen. Und dann den Lobpreis am Schluss. Und im zweiten Teil, der wird eingeleitet, gib uns heute unser tägliches Brot. Neuere Forschungen haben endlich einmal ein Exemplar, ein Beispiel von diesem Wort gefunden. Das griechische Wort war wohl an dieser Stelle einmalig. Und man wusste eigentlich nicht genau, was es bedeutet. Deshalb die verschiedenen Übersetzungen im Vaterunser. Aber man hat ein Beispiel gefunden und zwar kam es vor in einer Liste, die eine Frau sich gemacht hat, oder jemand, eine Einkaufsliste. Aus alter Zeit hat man entdeckt, aus der Zeit von Christus oder vor Christus, oder aus alter Zeit auf jeden Fall, wo dieses Wort gebraucht wird. Und da hieß es, Liste für das, was morgen nötig ist. Ja. Und da war dieses Wort da drin. Und da merkte man, es hieß das Brot für morgen. Also nicht erst heute für das heutige Brot beten, sondern heute schon für morgen beten. Ich fand das sehr interessant. Das stimmt mit der Lehre des Alten Testamentes überein, besonders in Sprüche, dass man die Dinge nicht zu lange aufschieben muss, was unsere Existenz betrifft. Wir müssen im Voraus planen und arbeiten, nicht erst im Winter anfangen, für den Winter zu sorgen, ja, sondern schon im Sommer, bevor der Herbst kommt und der Winter kommt. Und Jesus lehrt uns, im Voraus zu beten, wie auch der Hebräerschreiber sagt, kommt zeitig, damit ihr Gnade habt, wann euch die Hilfe Not tun wird. Fand ich sehr interessant. Also, gib uns heute unser tägliches Brot und im Gegensatz zum ersten Teil, wo jede Bitte für sich steht, geheiligt werde dein Name, Punkt. Es komme dein Reich oder dein Reich komme, Punkt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Punkt. Das sind die drei ersten Bitten. Jetzt kommt der zweite Teil mit den Bitten, die uns angehen. Und die sind immer mit einem Und verbunden. Die hängen zusammen. Ja. Wir können das nicht trennen. Unser tägliches Brot, die Bitte um unser tägliches Brot, ist verbunden mit der Schuldfrage. Wenn die Schuldfrage nicht geklärt ist, kann unser tägliches Brot leiden. Ja. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch wir unseren Schuldigern vergeben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt der Punkt. Lassen Sie mich also die letzten zwei Bitten jetzt rannehmen, weil das unser Thema ist. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben, und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das für eine Versuchung, hat man immer wieder gefragt. Das ist die ständige Frage eines ernsten Christen. Wie kann das sein, dass Gott uns in Versuchung führen würde? Eine Antwort hat mir noch wohl am besten gefallen. Das hängt zusammen mit der vorangehenden Bitte. Denn wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat, dann kann die Folge sein, dass Gott uns einmal wirklich in die Zange nehmen muss und uns unser Wesen zeigen muss, indem er uns der Versuchung aussetzt. Er führt uns nicht, damit wir sündigen oder in die Sünde fallen, ja, sondern er kann uns bloßstellen. Er kann ja die Bewahrung wegnehmen. Er kann uns dorthin gehen lassen, wo er weiß, dort werden wir einmal ganz tüchtig versucht werden. Und dann werden wir einmal inne werden, dann sehen wir uns im Spiegel. Das kann passieren. Also wollen wir zeitig zum Herrn gehen, um Gnade zu vergeben. Und wollen wir bereit sein zu vergeben, damit auch die anderen Bitten um das tägliche Brot und um das Reich Gottes auch Erhörung finden können. Markus 11, Vers 25, besagt eigentlich dasselbe. Markus 11, Vers 25, dort haben wir im Zusammenhang eine sehr große Verheißung. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergebe. Wir meinen Grund zu haben, etwas gegen einen zu haben, er hat gegen mich gesündigt. Während ich bete, soll ich bereit sein, ihm zu vergeben, damit der Herr mich erhören kann. Und das andere Anliegen oder die andere Eigenschaft erhörlichen Betens, nein, noch zwei Verse, merke ich, hier habe ich hier aufgeschrieben, aus 1. Timotheus, Kapitel 2 und Kapitel 1. In Kapitel 2 heißt es in Vers 8, 1. Timotheus 2, Vers 8, dass die Männer in der Gemeinde heilige Hände aufheben sollen. Man hat ja manchmal mit erhobener Hand gebetet oder mit erhobenen Händen, ich komme noch darauf, als Zeichen der Hilflosigkeit, wohl. Und diese Hände sollen heilig sein, sie sollen nicht befleckt sein. Es ist besonders die Gefahr bei Männern, dass sie bitter werden. Sie nehmen solche Dinge sehr ernst. Sie haben ein Gerechtigkeitsgefühl, Frauen auch, aber das drückt sich bei Männern so aus, dass sie dann kämpferisch werden und hart werden. Und das hindert das Gebet. Und die Männer sind verantwortlich für das Beten, nicht die Frauen. Die beten natürlich. Aber die Männer sind verantwortlich. Auch da tragen sie Verantwortung. Paulus nennt hier nur die Männer. Ja. Die müssen vorangehen. Paulus weiß wohl, die Frauen, die beten schon. Die muss man gar nicht so besonders aufrufen. Aber Männer müssen schon aufgerufen werden zu beten. Für die ist das gar nicht selbstverständlich. Und dann muss das Herz rein sein, der Mund muss rein sein, die Hand. Mit der Hand habe ich gearbeitet. Ist da alles in Ordnung, ja? Die andere Stelle ist Kapitel 1, 1. Timotheus 1, Vers 5. Und doch ist der Endzweck des Gebotes bzw. des Auftrages, nicht des Gesetzes, sondern des Evangeliumsauftrages, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Evangelium will ein reines Herz, ein reines Gewissen, reine Liebe haben. So sollten wir ins Gebet gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen wir dennoch ins Gebet gehen, aber bußfertigerweise natürlich. Und das Letzte, Glauben. Wir wissen, dass wir im Glauben beten sollten. Wir hören das immer wieder. Was heißt das? Ich finde, im Deutschen ist es eine große Hilfe, wenn wir das Wort Vertrauen gebrauchen. Im Deutschen haben wir etwas Schwierigkeit mit dem Wort Glauben. Das hat verschiedene Gründe. Ich will diese Gründe jetzt nicht nennen. Ich will einfach versuchen, die Hemmschwelle zu überwinden an dieser Stelle. Wir haben da etwas Schwierigkeiten, im Glauben zu beten, im Vertrauen. Das heißt, im Vertrauen zur Person Gottes. Wir dürfen Vertrauen haben zur Person Gottes, weil die Bibel uns sagt, er ist immer gütig, er ist immer gut. Egal, was geschehen ist, Gott ist ein guter Gott und wir dürfen ihm vertrauen. Und dann, weil er vertrauenswürdig ist, dürfen wir auch seinen Aussagen vertrauen und damit rechnen. Eins der ersten Verse, die für mich als junger Christ wichtig wurden, ist Matthäus 21, Vers 22. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wenn ihr glaubt, was glaubt? Was Gott gesagt hat. Wenn wir eine Aussage, eine Verheißung haben, dann sollten wir diese Verheißung im Glauben annehmen, im Vertrauen annehmen und darauf dann glaubend losgehen. In Markus 11 haben wir eine Stelle, die manchmal nicht verstanden wird. Ich habe Vers 25 eben gelesen. Lassen Sie mich jetzt Vers 24 lesen. Diese Stelle bereitet manchen Christen Schwierigkeit und manche wurden schon enttäuscht, als sie meinten, auf diese Schriftstelle gehandelt zu haben und dann ergab sich nichts. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Ähnliche Formulierung wie in Matthäus 21. Wir brauchen nur zu glauben, heißt es. Nur darf man nicht vergessen, dass Glauben oder Vertrauen einen Gegenstand haben muss. Wir tun oft in christlichen Kreisen, als ob Glaube einfach so eine Sache wäre, die man abkapselnd für sich haben könnte. Jetzt glaube ich. Wir hatten einmal ein Fräulein aus Südafrika bei uns im englischen Bibelkreis in Basel. Und wir hatten wohl den Philipperbrief. Paulus spricht dort von der Liebe. Und dann stellte ich die Frage, was heißt es hier, zu lieben? Ja, kam nicht so gleich eine Antwort. Und einmal sagte dieses Mädchen, ja, Liebe, Liebe. Was ist da noch mehr zu sagen? Ja. Sehr viel. Liebe ist nicht etwas, das alleine so steht. Jetzt liebe ich, ja. Für die Liebe brauchen Sie zwei. Einen, der liebt und einer, der geliebt wird. Ja. Ich kann nicht alleine in den Wald gehen und sagen, ich liebe jetzt. Ja, ja, man kann vielleicht sagen, ich liebe mich. Ja. Das tut man sowieso, dazu braucht es keine Aufforderung. Ja. Es gibt kein Gebot in der Bibel, sich zu lieben. Es wird vorausgesetzt und aufgrund dieser Voraussetzung wird befohlen, einen anderen zu lieben. Aber wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann hat er nicht gesagt, liebe dich selbst. Auch Theologen gehen an dieser Stelle irre. Für die Liebe braucht es einen anderen und für den Glauben braucht es einen anderen. Glaube ist nicht etwas, das ich so allein im Wald übe, ja? Oder ganz allein in der Wüste. Es gibt keinen anderen, jetzt glaube ich. Was? Ja? Glaube ist ein Tätigkeitswort, das einen Gegenstand braucht. Wenn ich sage, ich spreche, dann braucht es keinen Gegenstand. Ich weiß, was ich da tue. Ich spreche etwas. Ja? Aber wenn ich sage, ich glaube, dann muss ich wissen, was. Es gibt Wörter, die verlangen, die sind transitiv im Charakter, im Wesen. Das heißt, sie verlangen einen Gegenstand danach, um zu verstehen, was hier geschieht. Es gibt intransitive Verben, die stehen allein für sich. Die Handlung ist abgeschlossen, wir wissen, was da gemeint ist. Aber Glaube ist eigentlich im Wesen ein transitiver Begriff. Grammatisch nicht, aber in der Bedeutung. Zum Glauben braucht man einen Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist entweder eine Person, die vertrauenswürdig ist, oder eine Aussage solch einer Person. Und hier geht es um eine Aussage. Das heißt, ich muss erst wissen, bevor ich glauben kann. Ich muss etwas vor mir haben, dass ich glauben kann. Es gilt, einer Aussage Glauben zu schenken. Und diese Aussage stellt eine Auskunft dar. Wenn ich also bete, wie Jesus einmal sagt, das ist im vorhergehenden Vers, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Aber was er sagt, werfe dich, muss übereinstimmen mit der Auskunft über den Berg, der er glaubt. Nicht seine eigene Aussage soll er glauben. Seine eigene Aussage ist der Ausdruck eines Glaubens, welcher Glaube aber eine andere Aussage als Voraussetzung haben muss. Das vergisst man hier schnell. Berge versetzen kann nicht jeder, das kann nur Gott. Und wenn ich jetzt einen Berg versetzen will, dann muss ich ja im Einklang mit Gott sein. Ich muss ja wissen, was Gott vorhat. Hat er jetzt vor, den Berg zu versetzen? Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nicht glauben, dass es geschehen wird, denn ich kann ja den Berg nicht versetzen. Ich muss in Verbindung stehen mit jemandem, der das tun kann, und ich muss wissen, ob er das auch will. Von mir aus kann ich das nicht einfach so. Ich verfüge nicht über die Berge dieser Welt. Ja. Ich verfüge auch nicht über die Probleme in meinem Leben. Sie liegen nicht in meiner Hand. Ich brauche erst Auskunft über den Willen Gottes. Wenn ich bete, glaubend beten will, muss ich erst wissen, bevor ich glauben kann. Und dann kann ich sprechen und beten und handeln. Wenn ich also weiß, was Gott tun will, dann glaube ich dieser Auskunft und dann bete ich darauf hin. Und dann sagt man vielleicht, ja, wozu dann noch beten, wenn du schon sowieso weißt, was geschehen wird. An dieser Stelle muss man natürlich etwas wissen von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ich greife hier etwas vor. Morgen früh habe ich vor, über die Verheißungen Gottes zu sprechen. Die Verheißungen Gottes sind sicher, aber es liegt im Wesen unserer Beziehung, dass Gott haben will, dass ich seine Verheißung in Anspruch nehme. Ein klassisches Beispiel ist David, nachdem Nathan zu ihm kommt. David hatte vor, einen Tempel zu bauen, und Nathan kommt zu ihm und sagt, Moment einmal, das darfst du nicht. Erst dein Sohn darf das tun, du nicht. Gut, sagt David, okay. Nathan aber sagt noch mehr. Nathan sagt zu David, nicht du sollst Gott ein Haus bauen, Gott will dir ein Haus bauen. Aha, in diesem Fall eine Familie. Du sollst Nachkommenschaft haben. Und dann wird ihm eröffnet etwas, das sich auf Jesus dann bezieht. Eine sehr große Verheißung. Und diese beeindruckt David sehr. Und es veranlasst ihn, zum Tempel zu gehen, beziehungsweise zur Anbetungsstätte, zur Stiftshütte wahrscheinlich. Und er setzt sich dorthin und fängt an, zu Gott zu sprechen. Nicht setzt er sich dorthin und dreht um die Daumen und sagt, Herr, wie wunderbar, du hast mir jetzt durch Nathan etwas erzählt und ich danke dir dafür. Nein, das dürfen wir natürlich. Aber interessant ist, wie David da vorgeht. Er hat die Verheißung, die Zusage ist schon gegeben. Aber jetzt geht er in den Tempel, und das ist nicht Unglaube. Er fängt jetzt an zu beten, Herr, jetzt tu auch, was du verheißen hast. Gott will, dass wir wie unsere Kinder zu ihm kommen und bitten, dass er sein Versprechen einlöst. Papa, du hast doch versprochen, gell? Und uns macht das Freude, wenn unsere Kinder uns dann daran erinnern. Was uns manchmal Mühe ist, dass unsere Kinder Andeutungen für Versprechen nehmen und dann sagen, du hast doch gesagt, ja. Und wir haben nichts versprochen, aber wir hatten etwas vielleicht angedeutet. Und die freuen sich schon so und sagen, also Papa, du musst dein Wort halten. Das macht uns dann Mühe. Aber nicht, wenn wir versprochen haben und die Kinder erinnern uns daran. Das kann sogar Freude bereiten. Auf jeden Fall, Gott will, dass wir zu ihm kommen. Es gibt mehrere solche Beispiele in der Schrift. Also, wir dürfen, was Gott uns zugesagt hat, glauben und dann darum bitten. Und dann natürlich geschieht, was wir sagen, weil wir dann sagen, was Gott gesagt hat. Römer 10, Vers 14. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und dann fährt er fort, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Man muss etwas von Gott gehört haben, um dann dieser Information Glauben zu schenken. Und wenn man mit dieser Information glaubend umgeht, dann ruft sie zum Gebet. Ein richtiges Gottesbild ruft zur Anbetung. Ich denke an ein Wort von Professor Michel an einer Tagung des Theologischen Konvents. Er sagte, Dogmatik, das ist die Lehre über Gott und seine Wahrheit, ruft zur Anbetung. Die Dogmatik sollte in Anbetung münden. Finde ich ein ausgezeichnetes Wort. Wenn die Studenten das mal mehr zu Herzen nehmen würden, ja, nicht so theoretisieren. Von Finney heißt es, er wurde ja später Dogmatikprofessor, nachdem er sehr viel evangelisiert hatte. Er wurde gerufen an die theologische Schule in Oberlin und wurde Professor für Dogmatik. Und es heißt, dass seine Vorlesungen oft in Gebetsstunden mündeten. Bevor die Vorlesung zu Ende war, waren Studenten und Professor auf den Knien und haben angebetet. Das ist herrlich. Ja. Wir sollten mehr über Gott wissen, aber was wir über Gott erfahren, sollte geglaubt werden, wenn es richtig ist, aus der Schrift ist, und dann aufgrund dieses Wissens, das heißt Glaubens des Wissens, der Auskunft, beten wir zu diesem Gott. Es braucht also Information über Gott. Und aufgrund dieser Information können wir wirklich ihn anrufen. Jakobus 1, Verse 6 und 7. Jakobus 1, wenn jemand Weisheit braucht, da haben wir ein Beispiel. Und der Apostel sagt, das muss im Glauben geschehen. In Vers 5 heißt es, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, es mangelt ihn an Weisheit. Und der Zusammenhang ist die Versuchung. Wenn wir in Versuchung kommen, ist die Schwierigkeit manchmal nicht nur unsere Kraftlosigkeit, sondern wir wissen nicht, wo wir dran sind. Wir brauchen mehr Information. Wir brauchen Weisheit. Und der Apostel weiß um diese Not und sagt, wenn du nicht weißt, du brauchst Weisheit, da ist keine Notwendigkeit, notwendigerweise dich schuldig zu fühlen. Das weiß Gott, dass uns Weisheit fehlt. Du brauchst aber nur dann zu Gott zu gehen und du darfst um Weisheit bitten. So erbitte er sie von Gott, der allen gern gibt und ohne Vorwurf. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben. Nun, was heißt das? Im Vertrauen. Dann wird es uns plastischer, nicht wahr? Im Vertrauen, das ist ein Alltagswort. Im Vertrauen zu seiner Person, weil er gern gibt. Das ist die Information über Gott. Dieser Information schenke ich Glauben. Ich habe jetzt Vertrauen zu Gott, weil ich weiß, er gibt mir gern. Und dann darf ich in diesem Vertrauen bitten. Und nicht zweifeln. Das Wort für zweifeln ist das Wort für, das Wort, das hier gebraucht wird, ich weiß nicht gerade an welcher Stelle, heißt zwei Seelen in sich haben. Der Zweifler hat gleichsam zwei Seelen in sich. die eine Seele will vertrauen, die andere Seele sagt, ich weiß nicht, ja, er zweifelt, er geht hin und her. Und so kommt Jakobus zu dem Bild vom Meer, von den Wellen, hin und her. So sollten wir nicht sein. Volles Vertrauen zu Gott haben. Es besteht keine Notwendigkeit, Gott in Frage zu stellen. Er will uns geben. In dieser Haltung können wir dann beten und dann auch um die Erhörung wissen. Wir können die Erhörung erwarten. Jetzt einige praktische Fragen in Bezug auf das Gebet. Einige werden immer wieder gestellt, andere werden nicht immer wieder gestellt, aber sie sollten mal vielleicht gestellt werden. Es ist notwendig, dass wir hier Bescheid wissen. Wir werden hier sehr, sehr praktisch werden. Die erste Frage gleich. Wer betet? Das ist eine Frage, die in der Tat gestellt wird. Wer betet, besonders in der Gebetsgemeinschaft? Aber auch zu Hause. Es gibt Familien, das haben wir in letzter Zeit, in den letzten Jahren erfahren, es gibt Familien, wo die Frauen fast nie beten. Weil in den Gemeinden die Lehre ist, dass der Mann das Beten tut. Und das führt offenbar dazu, dass die Frau auch nicht nur in der Gemeinde nicht betet, sondern auch zu Hause nicht betet. Das war für uns erschütternd. Etwas zu erleben hier, mal der Schleier wurde mal ein bisschen weggezogen, und um die Not solcher Frauen zu hören, ja, die geistlich verarmen, das ist nicht gut. Wer betet? Jeder Christ betet. Jeder Christ. Grundsätzlich jeder Christ. Alle Gotteskinder. Römer 8, Vers 14. Wer vom Geist geführt wird, ist ein Sohn Gottes in seiner Familie. Im Grundtext oder im Zusammenhang heißt das, er ist frei vom Gesetz. Er braucht keine Angst zu haben, dass Gott ihn bestrafen wird. Er ist versöhnt mit Gott. In diesem Zusammenhang wird noch ein Unterschied gemacht zwischen Kind und Sohn. Beides werden wir zur gleichen Zeit. Kind heißt, wir sind geboren. Das griechische Wort bedeutet Geborenes. Das ist das Wort, das man für Kind gebraucht. Wir werden wiedergeboren, wenn wir zu Jesus kommen. Gleichzeitig, nach diesem Beispiel, werden wir Sohn. Wir sprechen in unserer Sprache, in unserer Kultur von Reifealter. Wir werden geboren, wenn wir gezeugt wurden und dann es soweit ist. Aber reif werden wir erst später, nach etwa 18, 20 Jahren. Geistlich fällt das zusammen, lehrt die Heilige Schrift. Aber die Begriffe selbst bedeuten zweierlei. Das sollten wir wissen. In Vers 14 Römer 8 steht nicht Kind, nicht Gottes Kinder, sondern Gottes Söhne. Und das nutzt Paulus im nächsten Vers. Das hat mit dem Gebet zu tun. Das heißt, weil wir, als wir geboren wurden, wiedergeboren wurden, gleich das reife Alter erreichten, das heißt, mündig wurden in der Familie Gottes. Wenn jemand Christ wird, ist er sofort ein Mündiger vor Gott. Frei vom Gesetz, nicht unmündig, wie Paulus in Galater 4 das noch etwas näher schildert, sondern wir sind losgekauft worden vom Gesetz, in die Freiheit versetzt worden, aufgrund von Golgatha, wo unsere Schuld getragen wurde. Wir haben keine Notwendigkeit, schüchtern zu sein vor Gott, wenn wir uns als Schuldner kamen. Ja, dann ist uns die Schuld gestrichen worden. Es ist keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Wir dürfen mutig und mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Wir sind Söhne. Weil wir Kinder sind, sind wir Söhne, frei vom Gesetz, vollgültige Mitglieder der Familie Gottes. Er ist unser Vater und will uns beschenken. Und dann geht es weiter. In Vers 15. Das ist, weil wir den Heiligen Geist haben, sagt Paulus. Denn der Heilige Geist macht uns zu Söhnen. Und welcher Geist ist das? Das ist der Geist, den Jesus hatte. Paulus legt großen Wert darauf, dass der Geist des großen Sohnes Gottes unser Geist ist, der uns auch zu Söhnen macht. In Kapitel 8 später sagt er, das macht uns zu Brüdern. Das heißt nicht, dass wir ihn wie einen Kumpel betrachten. Er nennt uns seine Brüder. Wir nennen ihn immer noch Herr. Aber er nennt uns seine Brüder, weil er einer von uns wurde, um für uns sterben zu können. Und so werden wir, wie er ist, ihm ähnlich. Und Das ist, weil wir seinen Geist bekommen haben. So sind wir in die Freiheit gebracht worden durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist tut dasselbe bei uns, das er bei Jesus tat. Jesus war Gott, aber erniedrigte sich, machte sich freiwilligerweise abhängig vom Vater und vom Geist. Hätte nicht nötig gehabt. Aber weil er in unsere Lage hineinkam, macht er sich ganz abhängig von Gott, freiwilligerweise. Und der Geist half ihm und er half ihm auch im Gebet. Und in diesem Geist sagte er, Abba, Papa, sagen wir auf Deutsch. Die arabischen Länder und in Israel sagt man Abba. Wir haben einen Malaysier in unserer Gemeinde, ist inzwischen Schweizer geworden. Wenn er zurückfährt nach Malaysia, dann bringt er seinem Jungen bei, hat er seinem Jungen beigebracht, ihn Abba zu nennen. Denn das Wort Papa bedeutet etwas ganz anderes in jener Sprache. Und das wäre etwas schwierig. Dann hat er ihm beigebracht, ihn Abba zu nennen. Das ist dasselbe. Ja. Das ist das Familiäre, diese Liebe, die Liebe zum Ausdruck bringt, eine persönliche Beziehung. Aber, das heißt Vater. Der Geist hat so Jesus im Gebet geleitet. Und dieser Geist tut dasselbe bei uns, sagt Paulus. Denn wir sind in die Familie von Jesus gekommen. Und jetzt bewirkt er in uns diese persönliche Beziehung zu Gott. Der Vater von Jesus ist jetzt mein Papa geworden. Welch eine große großes Vorrecht haben wir dadurch, dass wir Jesus kennen. Er hat uns eingeführt in seine Familie. Und nun dürfen wir beten. Und Männer und Frauen und Kinder, die Jesus haben, die dürfen alle beten. Jeder Christ betet. Jeder Christ. Aber jetzt müssen wir noch weitergehen. In der Gemeinde Jesu ist es so, dass einige mehr Verantwortung haben für das Gebet und für die Fürbitte als andere. Lassen Sie mich dieses noch hinzufügen. Die größte Verantwortung für das Gebet in der Gemeinde Jesu haben die leitenden Personen in der Gemeinde. Das zeigen uns die Apostel in Apostelgeschichte 6. Da hat es doch Schwierigkeiten gegeben. Es hat solche Juden gegeben, die von zu Hause aus sprachen die Griechisch. Das war oft so. Aber andere haben immer noch Aramäisch gesprochen. Das war ein chaldäisches Dialekt, also auch ein hebräisches, eine hebräische Mundart. Und dort werden sie Hebräer genannt. Die einen sprachen so, die anderen sprachen so. Und das waren also zwei verschiedene Kulturen. Und wie das so ist, wenn zwei verschiedene Kulturen da sind, dann kann leicht ein Riss oder eine Kluft dazwischen kommen. Das war hier geschehen. In der Versorgung, die hatten ja alles freiwillig aufgegeben. Nicht, weil sie meinten, Jesus käme bald, wie manche Theologen wähnen, sondern weil sie einander so sehr liebten. Warum müssen wir alles extra haben? Ja? Jeder sein eigenes dies und das. Ja? Alles haben sie zusammengetan. Und das war für die Zeit, das ging. Es war nicht eine bleibende Lösung. Sozialismus ist keine bleibende Lösung. Aber sie kann mal ein Ausdruck der Liebe sein. So war das hier. Und so braucht es aber solche, die dann das verwalteten, genau wie im Sozialismus in unserer Zeit. Es braucht jemanden, der verwaltet. Das führt natürlich zur Diktatur, wenn es nicht christlich ist. Ja? Das hat, glaube ich, Marshall mal, der Vater des Marshallplanes, herausgestellt. Aller Sozialismus braucht einen Büroleiter. Es muss jemand im Büro sein, der sagt so und so. Und das letzte Büro ist der oben, ja, Präsident. Und das ist dann Diktatur. Wenn das Herz nicht verwandelt ist. Ja. Aber in diesem Fall haben wir ein Zwischending. Die Herzen waren in Ordnung, aber es brauchte immer noch jemanden, der das verwaltete. Die Apostel haben das anfänglich getan. Aber die konnten das, die ganze Sache nicht überblicken. Und weil die Menschen noch nicht vollkommen waren, zwar verwandelt, aber noch nicht vollkommen, kam diese Schwierigkeit, diese Spannung. Die eine Gruppe, die Hebräisch sprach, war besser versorgt. Irgendwie kam das so. Ja. Und die anderen Gruppen, die Griechisch sprachen, bekamen nicht so viel. Das traf die Witwen ganz besonders. Jetzt kommt Petrus, kommen die Apostel und sagen, wir müssen was machen. Und Petrus sagt, wir brauchen Hilfe. Denn meine Kollegen und ich haben eine Aufgabe, auf die wir auf keinen Fall verzichten können. Auch nicht, wenn es arme Witwen gibt. Interessant. Unsere Aufgabe ist es, zu beten und Gottes Wort zu verkünden. Und von dieser Aufgabe dürfen wir nicht lassen. Aber die Witwen dürfen auch nicht vernachlässigt werden. Das sagt das Evangelium. Deshalb, wir brauchen Hilfe. Und so ist die Diakonie entstanden in der ersten Gemeinde. Stephanus, Philippus und so weiter waren dann solche. Aber was uns hier auffällt ist, Petrus weiß um seine Verantwortung. Wer in der Leitung der Gemeinde ist oder eine leitende Funktion hat im Reiche Gottes, der hat die Verantwortung nicht nur der Verkündigung oder der Verwaltung, sondern gerade auch des Betens. Weil im Gebet ein großer Teil der Administrationsfunktion im Reiche Gottes wahrgenommen wird. Denn wir sind Gottes Knechte, nicht wir sind die Obersten. Er ist der König. Und wir müssen die Verbindung mit ihm aufrechterhalten. Er will, er hat den Überblick. Was ich jetzt nicht besprechen kann, ich glaube, es genügt in diesem Kreis, dass wir sagen, jeder Christ darf beten und einige Christen haben besondere Verantwortung für dieses. Eine zweite Frage, zu wem wurde in der Bibel gebetet? Wer hat oder zu wem hat man zu biblischen Zeiten gebetet? Warum ist das eine Frage? Wenn wir beten, sagen wir doch, wir beten, reden zu einem Gott und wir beten zum wahren Gott als Christen. Weil unser Gott dreieinig ist, entsteht diese Frage. Deshalb, weil wir wissen, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, fragen sich Christen sehr oft, wie ist das? Ich komme in das Haus eines Missionars, einer Missionarfamilie. Ich stelle fest, dass in dieser Familie die Auffassung ist, dass man zum Vater betet und nicht zu Jesus Christus. Die Bibel lehre, wir müssen unser Vater in dem Himmel. Und wir hatten wohl schon eine ziemlich grundsätzliche Diskussion darüber geführt. Aber interessant war für mich, als wir einmal am Frühstückstisch saßen und das Kleine war aufgestanden und wollte essen. Und dann hat die Mutter mit dem Kleinen gebetet und das war noch zu klein, um zu beten. Und dann hat das Mutter ihm ein Gebet vorgesagt, beziehungsweise für das Kind gesprochen. Ich glaube, es hat es nachgesagt. Und dann hat die Mutter, weil es ein Kind war, und das so üblich ist in manchen Häusern, hat sie begonnen mit Herr Jesus. Ja. Das ist in manchen Kreisen interessant. Wenn die Kinder beten, dann beten sie eher zu Jesus. Und diese Frau hatte offenbar ihre Theologie vergessen. Als es dann praktisch wurde, hat sie ihrem Kind beigebracht, doch noch zu Jesus zu beten. Die Dogmatik würde dann wahrscheinlich hinterherkommen, dann müsste das Kind seine Dogmatik ändern. Ich weiß nicht, wie sie das dann hingekriegt haben. Für mich war das sehr interessant. Was sagt die Bibel dazu? Das ist ein Problem. Da fällt mir auf, dass die ersten Christen einen Namen hatten, der dieses Problem hier löst. Sie hießen Jesus-Anrufer. Also geklärt. Das waren Menschen, die redeten, beteten zu Jesus. Das stellen wir fest in Apostelgeschichte 9, wo bei der Bekehrung von Saulus Ananias nennt Christen so Menschen, die deinen Namen anrufen. Und es ist Jesus, der zu ihm spricht. Und in 1. Korinther 1 heißen die Christen in Korinth Jesus-Anrufende. So werden sie dort adressiert. Christen dürfen also nicht nur zum Vater beten, zu dem dürfen wir beten, das hat Jesus uns gelehrt, Vater unser, der du bist in dem Himmel, aber auch zu ihm. Nun sagt Johannes in seinem ersten Brief, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt, wir beten zu beiden. Ja, und der Heilige Geist ist doch auch Gott. Ja, verboten wäre es eigentlich nicht, Usus ist es allerdings auch nicht. Wahrscheinlich, weil der Heilige Geist heute in uns wohnt, und das würde zu einer zu starken Subjektivität führen. Also die Schrift auf jeden Fall gibt uns hier keine Präzedenzfälle, aber wenn es in Ehrfurcht geschieht und nicht allzu oft, dann wäre wohl nichts dagegen zu sagen, wenn wir schriftgemäß handeln wollten. Also so viel zu dieser Frage und eine dritte Frage, wann wird gebetet? Es gibt auch noch die andere Frage, wo? Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuführen. Ich habe einmal eine Liste gemacht von Zeiten, wann man gebetet hat. Ohne dass ich jetzt viele Schriftstellen lese, gebe ich Ihnen einmal mein Ergebnis. Es wurde zu biblischen Zeiten morgens gebetet. Jesus geht früh morgens und betet alleine. Es wird mittags gebetet. Daniel hat mittags gebetet. Petrus in Apostelgeschichte 10 betet zur Mittagszeit, als er sein Gesicht bekommt. Es wird nachmittags gebetet. Die Gebetsstunde in der Jerusalem-Gemeinde war um die dritte Stunde, um die neunte Stunde nachmittags. Also in der Gegend von 3 Uhr. Es wird abends gebetet in der Bibel. Daniel hat auch abends gebetet. Es wird in der Nacht gebetet. Wenn Sie Psalm 119 lesen, erfahren Sie, dass der Psalmist auch nachts betet. Es wird vor dem Essen gebetet. Jesus tut das und ist uns da ein Beispiel. In Sprüche 16, Vers 3, vor der Arbeit, wenn du an die Arbeit gehst, bete. Ja, das ist eine gute Sache, gell? Vor der Arbeit, aber dann auch während der Arbeit. Nehemia war Mundschenk des Königs. Und er geht mit einer Last rum. Es beschwert ihn etwas. Die Not in Jerusalem. Und er ist weit weg. Und er trägt diese Last rum. Und während er seine Arbeit leistet, seine Arbeit tut, betet er innerlich. Aber der König merkt, dass ihn etwas belastet und stellt ihm dann eine Frage und so kommt es dann raus. Aber er hatte gebetet, während er arbeitete. Der Knecht von Abraham ist ja unterwegs, um eine Frau für seinen Herrn Isaac zu suchen. Und dann heißt es, als er ankam, ist immer noch bei der Arbeit, mit seiner Tätigkeit beschäftigt. Die Kamele sind da, noch nicht ausgespannt. Ist noch nicht fertig mit dem Tagewerk, aber er betet zunächst einmal wieder. Herr, leite mich. Du weißt um meine Aufgabe. Ich muss eine Frau haben. Du weißt, wo sie ist. Und er war noch nicht fertig mit dem Gebet, da war sie schon. Ja. Nicht immer geht das so schnell. Ja. Nicht immer so schnell. Das wissen auch wir, als wir noch jünger waren, als Männer, als wir Frauen suchten. Auch bei anderen Angelegenheiten. Man hat auch nach der Arbeit gebetet, nach dem Tagwerk. In Markus 6 ist an mehreren Stellen davon die Rede. Man hat vor einer wichtigen Entscheidung gebetet. Jesus, bevor er seine Apostel berief, hat eine Zeit eingelegt im Gebet. Man hat mitten im Streit, im Kampf, mitten im Krieg gebetet. Josua ist uns da ein Beispiel. Mitten im Leiden, Jakobus 5, leidet jemand. Und da ist scheinbar, wenn ich mich richtig entsinne, leidet jemand in persönlichen Beziehungen. Ja? Ist da etwas Schweres? Ja? Er soll beten. In jeder Not, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not. Und schließlich zu jeder Zeit. Betet zu aller Zeit, Epheser 6, Vers 18. Wo wird gebetet? Das dürfte vielleicht auch noch interessieren. Jesus betet in der Wüste, im Garten und auf dem Berg. Es wird in der neutestamentlichen Gemeinde im Tempel gebetet, aber auch im Haus, im Wohnhaus und überall. Auch am Strand wird gebetet. Paulus nimmt einmal Abschied und dann waren die Leute am Strand dort und sie haben gebetet. In welcher Haltung? Auch die Haltung ist sehr verschieden. Gefaltete Hände habe ich in der Bibel noch nicht gefunden, aber es wäre wohl nicht verboten. Der Grund ist wahrscheinlich, dass sie dann nichts anderes tun. Das ist uns als Kindern beigebracht worden, dass sie mal ein bisschen ruhig sind. Dürer allerdings hat die Hände zusammengeklappt, geschildert, ob es nun so ist oder so. Man hat sogar beim Sitzen oder auch im Bett gebetet, obwohl das nicht allgemeiner Usus war, konnte es mal vorkommen. Eine Mitarbeiterin in der Studentenmission, wo ich früher mal öfter tätig war, sagte ungefähr so: Der Jude betet stehend, der Mohammedaner kniend auf seinem Gesicht, der Christ im Bett. Wir sind etwas lässig manchmal bei unserem Beten. Wir vergessen bei unserem Freiheitsdenken, dass schon eine Verbindung ist zwischen Äußerem und Innerem. So wie das Äußere, so kann das Innere sein. Muss nicht so sein. Aber das Innere darf im Äußeren zum Ausdruck bringen, in unserem Benehmen. Und es kommt vor in der Bibel, wenn jemand wirklich ernst macht im Gebet, es wurde ihm wirklich Existenzfrage, dass er dann in die Knie ging, auf die Knie ging oder sogar aufs Angesicht, Jesus im Garten Gethsemane. Aber man hat auch stehend gebetet, wenn du stehst und betest, das ist offenbar eine sehr verbreitete Form gewesen. Stehend oder kniend, aber auch in besonderen Fällen auf dem Angesicht. Und noch eine andere Frage als letzte. Wie laut soll man beten? Manchmal wird aufgerufen, bitte laut genug beten und nicht zu lange. Nun, ich meine, wir sind da etwas, wie soll ich das jetzt sagen, das geht manchmal zu weit für mich in einigen Kreisen. Wenn die Leute stille beten wollen, sollen sie stille beten. Ja? Man muss, nicht jeder muss das hören. Obwohl Paulus dazu aufruft, bete deutlich, sodass man Amen sagen kann. Aber wenn die Versammlung größer ist, können sowieso nicht immer alle verstehen. Wenn aber einige da umher, die gerade da sind, verstehen und dann ihr Amen dazu sagen können, ist das schon in Ordnung, glaube ich. Einige haben einfach nicht eine starke Stimme, sollen aber dennoch beten. Ich erlebe es immer wieder, dass im Gottesdienst, wenn da Gebetsgemeinschaft eingelegt wird, mehrere zur gleichen Zeit beten, wenn die Versammlung sehr groß ist. Das kommt bei den Russlandsdeutschen besonders vor. Und ich habe das auch selbst erlebt, als in meiner Kindheit. Es kam oft vor, dass zwei zur gleichen Zeit beteten. Wenn jemand vorn war, mein Großvater saß gerade hinter uns, wir Jungen waren ganz vorne, oder eine Frau ganz hinten, eine Mutter mit ihrem Kind, wenn dort jemand anfing, hier fing jemand an, die haben einander nicht notwendigerweise gehört. Vielleicht hat der eine mit einmal gemerkt, da betet jemand, hat er vielleicht Halt gemacht und gewartet, bis er fertig war. Aber es konnte vorkommen, dass beide ihr Gebet ganz fertig gemacht haben. Übrigens, inzwischen ist es Gebrauch geworden in christlichen Kreisen, dass nicht Amen gesagt wird. Und das kann eine schöne Sache sein. Man denkt dabei an ein kontinuierliches Gespräch. Das ist eine feine Sache. Oft wird aber auch Amen gesagt. Und oft haben wir es heute, weil beides Brauch ist, dass einige Amen sagen und andere nicht. Und ich bedauere eigentlich, dass das Amen der anderen dann nicht kommt, wenn jemand selbst nicht Amen gesagt hatte. Wir haben offenbar uns so daran gewöhnt, wenn jemand Amen sagt, dann ist er fertig und dann erst sagen wir Amen dazu. Ja? Und wir haben nicht den Brauch, Amen zu sagen, wenn jemand nicht Amen sagte. Ich möchte eigentlich dazu ermutigen, ich weiß, Sie werden schwierige Hemmungen haben, aber ich möchte einmal dazu ermutigen, nicht um dem anderen zu sagen, du bist jetzt fertig. Vielleicht macht er nur Pause, ja, wir wissen ja nicht, ob er fertig ist. Aber das muss, wir müssen keine Angst haben, wir würden ihm da etwas vorschreiben. Wenn wir merken, er ist fertig, dann dürfen wir, glaube ich, ruhig Amen sagen, als Ausdruck unserer Übereinstimmung. Das ist ja der Sinn des Amens. Nicht etwas fertig zu machen, einen Punkt zu setzen, sondern etwas unsere Beistimmung zum Ausdruck zu bringen. Es darf aber auch im Herzen gebetet werden. Hannah hat ganz leise gebetet in ihrem Denken. Die Lippen bewegten sich zwar, aber sie hat nicht laut gebetet. Das darf auch sein. Sie können bei der Arbeit im Herzen, im Denken beten. Sie können aber auch laut beten. Es ist übrigens eine Hilfe, wenn Sie alleine sind und niemand hört Sie und Sie haben, tun Ihr Gebet da, Ihre stille Zeit oder Sie wollen mal beten. Das ist eine gute Sache, dass Sie dann laut beten. Das hilft uns zur Konzentration und es hilft auch, wenn wir auf und ab gehen. Nur ganz praktisch, damit Sie, wenn es ein kleiner Raum ist, nicht schwindelig werden, gehen Sie doch in einer Figur 8. Ja. Das kann im kleinsten Raum geschehen. Zwischen hier und da können Sie eine 8 machen und Sie können eine halbe Stunde, eine Stunde beten. Ja. Und Sie bleiben bei klarem Kopf, Sie bleiben beten laut. Es ist eine große Hilfe. Das sind so praktische Sachen. Wollte ich eigentlich morgen bringen, aber können Sie jetzt schon mitnehmen. So, genug für heute. Wir können jetzt abschließen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der unser Gebet in einem ganz neuen Sinne möglich gemacht hat. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dabei drängt zum Gebet und dann auch hilft im Beten. Wir danken dir, Herr, dass du da keine Leistung von uns erwartest, sondern eine Herzenseinstellung. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Herzenseinstellung in uns bewirken möchtest. Wir möchten in allem dir wohlgefällig sein, auch in unserem Beten. Amen.